Willkommen bei Medica, dem Podcast für Frauengesundheit. Hier dreht sich alles um Gesundheitsfragen zu Themen, die bewegen. Freu dich auf spannende Gespräche und inspirierende Inhalte mit deiner Gastgeberin Alexandra Keller.
Heute bin ich zu Gast bei Sabine Kofler-Zörer, die nicht nur Ärztin, sondern auch Feuerfrau ist. Was das bedeutet, werden wir natürlich noch klären. Jedenfalls hängt das recht eng mit dem Thema unseres Podcast-Gespräches zusammen. Wir werden nämlich einen wichtigen Teilaspekt im Zusammenhang mit den Wechseljahren betrachten, die Vitamine und Spurenelemente nämlich, die so entscheidend für die Hormonproduktion sind bzw. sein können. Stell dich, bevor wir loslegen, doch bitte vor, liebe Sabine. Wer bist du, was machst du und was treibt dich an?
Also mein Name ist, wie schon gesagt, Sabine Kofler-Zörer. Ich bin Fachärztin für Allgemein- und Familienmedizin. Neben meiner beruflichen Tätigkeit bin ich Ehefrau und Mutter von 3 Kindern und bin eben auch eine Frau in der Mitte der 40er Jahre, also genau im Altersbereich, wo die Wechseljahre beginnen oder eine Rolle spielen auf jeden Fall. Ich bin tätig im Krankenhaus in Hall, Teilzeit an der chirurgisch-onkologischen Ambulanz und habe seit 2021 eine Praxis in Innsbruck, wo ich mich eben mit dem Thema Hormonen beschäftige, mit dem Thema orthomolekulare Medizin, was alles beinhaltet, was mit Vitaminen, Spurenelementen und Mikronährstoffen zu tun hat. Akupunktur biete ich an, ich begleite onkologische Patienten komplementärmedizinisch und mache Stoßwellentherapie, was vor allem als Schmerztherapie Thema ist.
Also großes Feld.
Genau, hat sich irgendwie im Laufe der Jahre, im Laufe der Zeit so ergeben und ist immer wieder gewachsen.
Mhm. Eben, du hast nämlich 2011 promoviert bzw. dein Medizinstudium abgeschlossen, dann nach deiner Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin an der chirurgischen Abteilung des Landeskrankenhauses Hall in Tirol gearbeitet und die Liste der Ausbildungen, mit denen du dein medizinisches Spektrum erweitert hast, ist nicht nur so spannend wie lang, sondern lässt auch auf einen neugierigen Geist schließen, einen Geist jedenfalls, der die Menschen ganzheitlich betrachtet. Liege ich da richtig? Ist es die Kombination und eventuell auch die Erweiterung der verschiedenen Behandlungskonzepte, die dich zum Wohl deiner Patientinnen und Patienten reizt?
Ja, also da liegst du auf jeden Fall richtig. Also die ganzheitliche Betrachtung ist mir wichtig. Die Medizin wird immer detaillierter, es gibt immer mehr oder kleine Teilbereiche, wo ich glaube, dass manchmal auch übersehen wird, das große Ganze zu sehen. Und nicht nur das körperliche Ganze, sondern es spielt die Psyche auch eine wichtige Rolle. Die Psyche beeinflusst den Körper und umgekehrt der Körper die Psyche. Aber auch das soziale, berufliche Umfeld spielt mit hinein und ist wichtig, das mit zu berücksichtigen, weil zum Beispiel deine Anforderungen an deinen Körper sind vielleicht ganz andere als meine Anforderungen an meinen Körper und das spielt einfach auch eine Rolle.
Also die Menschen sind einfach grundverschieden.
Ganz genau, ganz genau, ja.
Was löst es denn in dir aus, wenn Behandlungen nicht zum gewünschten Heilerfolg führen oder du Fragen nicht beantworten kannst?
Ja, natürlich Unzufriedenheit. Also ich glaube, das geht uns alle so. Wobei ich gelernt habe, dass nicht immer der Heilerfolg das einzig Mögliche ist, sondern dass auch eine Verbesserung der Lebensqualität für die Patienten schon ein massiver Zugewinn sein kann. Mhm. Also ich habe jetzt an mich selber, glaube ich, nicht mehr so wie am Anfang meiner beruflichen Tätigkeit den Heilerfolg, sondern bin einen Schritt zurückgetreten und bin in gewissen Situationen, nicht in allen, aber in gewissen Situationen auch schon mit einer Verbesserung der Lebensqualität zufrieden. Mhm. Vor allem, wenn das für die Patientinnen zufriedenstellend ist. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also, dass die Patienten und Patienten mit dem zufrieden sein.
Das ist ja auch bei onkologischen Patienten
und genau.
Patientinnen genau. wahnsinnig wichtig oder ein großes Ziel, oder?
Ja, genau. Ja. Also die onkologische Therapie ist wichtig, ist notwendig. Also alles, was evidenzbasiert ist, was man so landläufig als Schulmedizin bezeichnen, das braucht es und das möchte in keinster Weise irgendwie ersetzen. Aber die Therapien machen oft Nebenwirkungen, die die Patientinnen oder die Patienten auch belasten. Und da kann man einfach unterstützend eingreifen.
Und wenn du reizt, die das dann auch medizinisch, die weiterzubilden und weiter und weiter und weiter zu bilden, wenn eben irgendwelche Fragen nicht geklärt sind für
ja,
dich?
Ja, genau, das ist die Neugier. Ich glaube, deswegen ist es auch so, dass ich vieles an Ausbildungen in den letzten Jahren einfach zusätzlich gemacht habe, weil ich immer wieder irgendwo einen Bereich gefunden habe, wo ich mir denke, da weiß ich jetzt eigentlich nicht wirklich Bescheid, das möchte ich näher ergründen. Beziehungsweise ich kann jetzt einem Patienten da nicht wirklich weiterhelfen und das mir aber Anliegen war und aus dem Grund irgendeine Fortbildung wieder gemacht habe.
Da kommt dann einiges zusammen.
Genau, also es ist einfach die Neugier und man entwickelt sich weiter. Es sind ja auch meine Interessen nicht mehr gleich wie mit Mitte 20.
Der Frauenkörper ist ja ganz grundsätzlich, vor allem aber in den Wechseljahren, die du schon angesprochen hast, so etwas wie eine individuelle Schatzkiste, gefüllt mit medizinischen und Wohlfühlfragen, für die es oftmals keine für alle Frauen gültigen oder raschen Antworten gibt. Wann und wodurch wurdest du darauf aufmerksam, dass Frauenkörper derart unterschiedlich ticken können und dementsprechend unterschiedliche Bedürfnisse haben?
Ja, eigentlich schon in sehr jungen Jahren. Einfach durch mich selber, weil ich im Rahmen von meiner Regelblutung immer massive Beschwerden gehabt habe, also Schmerzen, starke Blutungen, auch Stimmungsschwankungen, wo ich für meine Umgebung sicher oft unausstehlich war und meine Freundinnen das überhaupt nicht gehabt haben. Also so im Gespräch drüber bin ich dann draufgekommen, die haben fast keine Beschwerden, beziehungsweise vielleicht andere Beschwerden. Also das war so der erste Gedanke, jede Frau ist einfach anders. Und das zieht sich so durchs Leben durch. Das ist dann, wenn es darum geht, dass man schwanger wird, dass man Kinder kriegt, bei jeder Frau anders. Bei der einen geht es ganz leicht, die andere kämpft einfach mehr damit, braucht irgendeine Hilfe zusätzlich. Es ist in der Stillzeit dann ein Thema und eben, letztendlich dann auch in die Wechseljahre. Mhm. Es gibt Frauen, die überhaupt keine Beschwerden haben und es gibt Frauen, die massiv in ihrem Alltag eingeschränkt sind durch die Beschwerden.
Es ist eigentlich auch wichtig, das zu artikulieren, oder? Dass die Frauen so unterschiedlich sind.
Genau. Und
dass sie auch das sagen.
Dass genau, und dass es okay geht. Ist, dass jede Frau einfach auch so sein darf, wie sie ist.
Ja, und sie nimmt ja auch ihre Zustände und Befindlichkeiten wahr.
Also genau.
Das ist einfach, die muss man ernst nehmen. Dann.
Genau, ja. genau. Und teilweise ist es auch einfach eine individuelle Geschichte. Eben wie gesagt, du nimmst vielleicht Dinge ganz anders wahr als wie ich, weil die Anforderungen an mich andere sein.
Ja. Du bist eine Feuerfrau, also Aktive des Vereins Feuerfrauen, der sich der Förderung von Wissen über die Wechseljahre verschrieben hat. Kannst du kurz erzählen, was die Feuerfrauen dafür tun?
Also als erstes einmal muss ich sagen, dass ich aktiv bin im Sinne von, ich unterstütze den Verein, ich versuche dort zu helfen, wo es mir möglich ist, beziehungsweise zu informieren, dass es den Verein gibt, aber ich bin jetzt nicht irgendwie federführend aktiv dabei. Was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass die Feuerfrauen da sind, um Frauen zu informieren, um Frauen zusammenzubringen. Es ist so, dass man in den Wechseljahren teilweise das Gefühl hat, man kennt sich selber nicht mehr, man weiß nicht mehr, was mit seinem Körper passiert. Und auch vielleicht das Gefühl hat, dass man alleine ist. Und dort setzen die Feuerfrauen an. Die bringen die Frauen einfach zusammen zum Informationsaustausch. Die bieten eine Möglichkeit, offene, ehrliche Gespräche zu führen, Erfahrungen auszutauschen. Also vielleicht, was man gemacht hat, um gewisse Beschwerden zu lindern, an wen man sich wenden kann. Also sie bieten einfach wirklich einen Rahmen für offene Gespräche. Mhm. Das ist einmal das Erste, was ich ganz, ganz toll finde. Und das Zweite ist, dass sie auch Informationsveranstaltungen machen, wo man niederschwellig hingehen kann, wo auch Frauen hingehen können, die vielleicht nicht über die eigenen Beschwerden oder über die eigene Situation reden wollen, offen, sondern sich einfach dort Informationen holen können. Mhm. Wir haben eben jetzt zum Beispiel in der Woche einen Vortrag über den Beckenboden, mhm. Eben bei uns da im Haus, im AZW, da bin ich auch ganz stolz, dass wir das eben da im Haus anbieten können und dürfen auch. Wir haben einen Vortrag gehabt über Ernährung in den Wechseljahren sozusagen. Und das sind brennende Themen und ich finde das ganz, ganz toll, dass die Feuerfrauen gibt und dass die sich da so, also die sich da so engagieren.
Ja. Wie sind denn die Hormone, also Wechseljahre sind ja ein wichtiges Thema, und wie sind denn die Hormone in dein berufliches Leben gekommen? Gab es da einen Auslöser dafür, also deine Neugier in diese Richtung zu lenken?
Mhm. Ja, also meine Patientinnen sind der Auslöser. Mhm. Sie sind in mein Leben gekommen, also ich biete ja, wie ich vorher gesagt habe, schon die Stoßwellentherapie an, und es ist manchmal so, dass die Stoßwelle super wirkt, aber so bei Frauen in den mittleren Lebensjahren, ich gemerkt habe, da gibt es die eine oder andere, wo ich nicht den Erfolg habe, was sie vielleicht sonst haben. Das ist einmal das Erste, da habe ich mir schon überlegt, warum ist das so? Der zweite Aspekt ist der, dass ich im Krankenhaus behandeln wir Brustkrebspatientinnen, die eine antihormonelle Therapie kriegen, die durch die antihormonelle Therapie eben Beschwerden im Sinne von Wechseljahresbeschwerden kriegen. Da kann man jetzt nicht irgendwie einfach die Therapie weglassen, aber man kann vielleicht schauen, wie kann man die lindern. Und der letztendliche Auslöser war, dass ich eine Patientin in der Ordination gehabt habe, die mit einem Befund zu mir gekommen ist, an Blut- und an Speicheltest, und mich gebeten hat, ihr das Ergebnis zu erklären. Und ich damals da gesessen bin und mir gedacht dann, oh mein Gott, ich kann der Patientin überhaupt nichts wirklich dazu sagen. Und das war so für mich der Punkt, wenn man denkt, das kann jetzt nicht sein.
Yeah.
Das darf nicht sein. Ich bin ja selber eine Frau, ich muss mich ja da eigentlich auskennen, ich muss was dazu sagen können. Und dann habe ich halt begonnen, mich vorzubilden in dem Bereich. Und natürlich, ich bin auch eine Frau in diesem Alter, habe auch meine Beschwerden, und das weckt das Interesse natürlich umso mehr, wenn man selber betroffen ist.
Und du profitierst auch von deinem Wissen.
Genau.
Ja, auch super.
Genau.
Du hast im Zusammenhang mit den Wechseljahren jedenfalls Feuer für einen Teilaspekt gefangen, der vermeintlich klein, in seiner Wirkung aber riesengroß ist. Die Vitamine und Spurenelemente nämlich, die notwendig sind, damit die Hormonproduktion rund laufen kann. Warum hast du dich in dieses Thema hineingetigert?
Also ich habe ja schon die Ausbildung zur orthomolekularen Medizin viele Jahre vorher gemacht. Also es war schon vorher so ein bisschen ein Steckenpferd von mir. Und vor allem dort, wo ich die Ausbildung gemacht habe, beim Netzwerk für bioidente Hormone, ist das einfach mit ein Teilaspekt gewesen, dass man das mit berücksichtigt. Man muss sich vorstellen, ein bisschen so die Hormonproduktion wie eine Fabrik, wie eine Firma. Ich habe die Arbeiter dort und ich will ein Ergebnis haben, aber wenn ich die Bausteine nicht habe, also die Rohstoffe nicht habe, dann kann diese Produktion nicht reibungslos laufen. Und so stelle ich mir das eben auch bei den Hormonen vor. Ich habe zwar alles da, um Hormone zu bilden, aber mir fehlen die Bausteine, die Kofaktoren, um diese Prozesse reibungslos ablaufen zu lassen. Und deswegen habe ich begonnen, mich einfach mit dem Thema ein bisschen näher zu befassen, auch weil ich da zu wenig gefunden habe. Also es gibt Pflanzen, die häufig angewendet werden, aber dass man wirklich die Mikronährstoffe, die Vitamine, dass man das berücksichtigt, ist eher aus meinem Blick im Hintergrund.
Es ist ein schönes Bild, das du da zeichnest, also eben mit den Rohstoffen, die man braucht, um überhaupt produzieren zu können. Also es macht es irgendwie dann auch so gut nachvollziehbar.
Genau.
Oder der Versuch zumindest,
das
nachvollziehen zu können, wird erleichtert, wenn man sich das so vorstellt, oder? Dass man einfach gewisse Dinge braucht,
genau,
um zu produzieren.
Genau. Und es ist ja so, dass wir zwar vielleicht nicht mehr über die Eierstöcke produzieren nach der Menopause, aber dass es andere Gewebe im Körper gibt, die eben Hormone produzieren. Und die gilt es einfach zu unterstützen.
Ja. Tut ein ganzheitlicher Blick bzw. eine komplementärmedizinische Betrachtung der Frauen in den Wechseljahren den Frauen und ihren multiplen Herausforderungen in dieser Lebensphase schlicht und ergreifend gut, eben weil sie ganz gesehen wird?
Ich glaube, dass das nicht nur in dieser Lebensphase der Fall ist, sondern in jeder Lebensphase und auch nicht nur bei uns Frauen, sondern bei den Männern genauso, dass es überall gut ist, wenn man so versucht, zumindest das Ganze zu sehen oder auch das Ganze zu sehen. Es ist wichtig, die Teilaspekte zu sehen, aber eben auch das Ganze. Viele Erkrankungen sind ja multifaktoriell. Das heißt, es gibt nicht eine einzige Ursache dafür, sondern es spielen viele, viele Faktoren mit, neben der Genetik, neben der Lebensstilfaktoren, eben wie wir vorher gesagt haben, auch schon die Psyche, das soziale Umfeld. Und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, das, das in einer Gesamtheit zu berücksichtigen. Besonders in der Lebensspanne ist es, glaube ich, wichtig für die Frauen, weil wir Frauen heute in einer großen Herausforderung stecken. Wir stecken zwischen beruflicher Tätigkeit, Familie. Manche haben vielleicht sogar Angehörige zu pflegen. Und gerade in der Lebensspanne ist es dann schon gut, wenn man einfach das ganze große Ganze auch mit berücksichtigt.
Und sich auch Unterstützung holt.
Genau.
Ja. In den Wechseljahren, wir haben es schon angesprochen, spielen die Hormone ja verrückt und mit ihnen spielt auch der Fett- und Knochenstoffwechsel verrückt. Diese tiefgreifende körperliche Umstellung schreit regelrecht nach einer Umstellung der Nährstoffversorgung. Von einigen benötigt der Frauenkörper jedenfalls mehr als zuvor. Warum ist es so? Wie wird dieser Vitamin-, Mineralstoff- und Spurenelemente-Hunger erklärt?
Also es kann einerseits einmal einfach der erhöhte Verbrauch sein, gell? Wenn wir jetzt zum Beispiel hernehmen, Frauen haben oft in diesen Jahren verkürzte Zyklen, also dass die Regelblutungen häufiger kämen. Die Regelblutungen sind deutlich stärker bei manchen Frauen, als sie es vielleicht von früher kennen. Durch diese permanenten erhöhten Blutverluste kann einmal ein Eisenmangel zum Beispiel resultieren. Das ist etwas, was man zum Beispiel recht gut und recht leicht einmal ausgleichen kann. Wir Frauen stehen in dieser Lebensphase, oder viele Frauen stehen in dieser Lebensphase in einer permanenten Stresssituation, der permanente Spagat zwischen Beruf, Familie, Freizeitaktivität ist teilweise auch eine Stresssituation. Wenn man in permanente Stresssituationen ist, verbraucht man zum Beispiel mehr Magnesium. Also das heißt, der Magnesiumbedarf erhöht sich in dieser Phase. Oder manche Frauen nehmen auch regelmäßig Medikamente ein, die einfach mal die Aufnahme von Nährstoffen beeinträchtigen können. Da fällt mir jetzt zum Beispiel der Protonenpumpenhemmer, also landläufig als Magenschutz bekannt ein, den einfach viele auch regelmäßig teilweise einnehmen. Und bei regelmäßiger Einnahme kann dadurch einmal die Aufnahme zum Beispiel von Calcium, von Magnesium und aber auch von Vitamin B12 zum Beispiel beeinträchtigt sein. Also das können Gründe sein, die einen erhöhten Bedarf erklären. Es ist aber auch zum Beispiel so, dass, wenn wir jetzt speziell den Knochenstoffwechsel, den du vorher erwähnt hast, mal auserbicken, dass der Abfall vom Östrogen den Abbau der Knochenmasse einfach begünstigt. Ja. Gell? Das heißt, unsere Knochen werden brüchiger. Und da kann man zum Beispiel unterstützend eingreifen, indem man Calcium schaut, dass der Calcium- und Vitamin-D-Spiegel gut ist, dass der ausreichend vorhanden ist, um den Abbau einfach möglichst zu reduzieren. Ja. Und das sind so Wege, wo man einfach gut eingreifen kann.
Wo man was tun kann,
genau,
ganz konkret und ohne großen Aufwand eigentlich.
Genau. Ja. Natürlich sollte man das als erstes über die Ernährung schauen, auszugleichen, gell? Gesunde, ausgewogene Ernährung. Das ist uns, glaube ich, alle bewusst. Und nur da, wo wirklich Mängel sein, sollte man dann auch mit Nahrungsergänzungsmitteln zum Beispiel arbeiten. Yeah. Aber ich weiß nicht, wie es andere geht, aber mir geht es oft so, dass ich es nicht schaffe, wirklich täglich regelmäßig auf meine gesunde, pflanzenbasierte, ausgewogene Ernährung zu schauen, dass mir es halt einfach einmal passiert, dass ich im Stress bin und dass ich mir halt doch irgendwo schnell was hole. Mhm. Und ja, ich denke, das begünstigt dann einfach einmal einen Mangel.
Ja. Welche Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente sind es eigentlich, die für die Hormonproduktion besonders wichtig und quasi beste Tanzpartnerinnen des endokrinen Systems sind?
Mhm. Also das hängt ein bisschen davon ab, welchen Schenkel der Hormonproduktion man sich anschaut. Mhm. Es gibt da ganz ein tolles Bild eben, wo das Cholesterin als Grundgerüst, also das braucht man als Grundgerüst für alle Sexualhormone, die wir im Körper herstellen, das Cholesterin als Grundgerüst dargestellt ist. Und der erste Schritt, der Umwandlung passiert in den Mitochondrien, das sind die Kraftwerke unserer Zelle, zum Pregnenolon. Also das Pregnenolon ist praktisch die Großmutter aller Geschlechtshormone. Mhm. Aus dem entwickeln sich dann alle anderen weiter. Und rein für den ersten Schritt braucht man Kofaktoren wie Magnesium, Vitamin D, Coenzym Q10, Vitamin B12. Also einfach, dass der Schritt der Umwandlung zwischen Cholesterin und dieser Vorstufe der Hormone, Pregnenolon, gut passieren kann, braucht man diese Kofaktoren.
Also die Großmutter kann nur entstehen, wenn genug von diesen Kofaktoren.
Genau, das Bild von der Fabrik von vorher nochmal hernehmen, wenn auch genug von diesen Baustoffen zur Verfügung stehen. Nur dann kann wirklich auch die Großmutter entstehen. Und dann geht es natürlich weiter, je nachdem, in welchen Schenkel der Hormonproduktion wir gehen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt Richtung Progesteron gehen, braucht man wieder andere Kofaktoren, als wie wenn man zum Beispiel Richtung DHEA und letztendlich eben auch Östradiol gehen. Sind die Kofaktoren einfach andere, je nachdem, welche Beschwerden das die Patienten haben, welche Mängel das die Patienten haben, kann man das dann aber gut ausgleichen.
Mhm. Wie wenn das Bild, das du mir da so zeigst, weil das ist wirklich sehr, sehr schön, das werden wir einfach in der Medica vielleicht abdrucken, dann können das auch unsere Hörerinnen nachsehen sozusagen, weil nämlich zwischen der Großmutter und Progesteron lese ich da Zink, Vitamin B, Magnesium, Vitamin D und Vitamin E. Also eine breite Palette, die wirklich notwendig ist, damit die Großmutter dann auch Progesteron in der richtigen Form und bilden kann. Und
genau.
Ja, das ist super. Das werden wir einfach dann abbilden.
Genau.
Welche dieser Nährstoffe, also die jetzt auch wichtig sind, eben um vom Cholesterol bis hin zu den wichtigen Hormonen zu kommen, welche dieser Nährstoffe spielen für die Hormonproduktion in den Wechseljahren entscheidende Rollen, wo sich ja das ganze endokrine Spiel ein bisschen dreht?
Mhm. Also grundsätzlich muss man natürlich sich einmal alle anschauen und schauen, ist irgendwo ein Mangel. Alle, die was wir jetzt vorher besprochen haben, können eine Rolle spielen. Ich glaube einmal, die wichtigsten sein, das Magnesium, das Vitamin D und die B-Vitamine. Also die stehen so für mich irgendwie im Vordergrund, vor allem, weil die schon so in die ersten Schritte der Umwandlung vom Cholesterin zur Großmutter der Hormone, zum Pregnenolon, Rolle spielen.
Ja. Also das sind einfach so Hauptfaktoren, die immer wichtig bleiben.
Genau.
Wenn es bei der Einnahme auch dieser Kraftstoffe geht es ja darum, die Wirkung irgendwie im Griff zu haben, beziehungsweise die Dosierung auch in den Griff zu bekommen. Wie wird das gemacht? Muss man da einen Hormonstatus abklären? Muss man da die Mineralstoffe im Blut abklären? Wie passiert das?
Also grundsätzlich mache ich beides. Ich schaue mir mal den Hormonstatus an und schaue mir dann auch im Blut eben die Mikronährstoffe an. Ich schaue mir mal zuerst die gängigen an, also Eisen, Vitamin B12, Vitamin D, aber je nach Patientin und auch, man muss jetzt ganz ehrlich sagen, auch je nach finanzieller Möglichkeit der Patientin, schauen wir uns dann auch nochmal im Vollblut gewisse Mikronährstoffe an. Mhm. Es gibt Mikronährstoffe, die in einer größeren Konzentration in die Zellen drinnen vorkommen und die muss man sich dann eben im Vollblut anschauen. Leider ist es so, dass das die Patienten, die Kosten dafür die Patienten an selber tragen müssen, das auch teilweise einfach mit Kosten, mit erheblichen Kosten auch verbunden ist. Deswegen versuche ich ja immer so ein bisschen gezielt schauen, wo seien die Beschwerden und welche bestimmen wir. Also man kann eine Unmenge von Mikronährstoffen bestimmen, aber ich versuche mich auf das zu konzentrieren, was essentiell ist und was auch zu den Beschwerdebildern der Patienten passt.
Das ist so wichtig, also dass man überhaupt weitermachen kann dann.
Oder? Genau, genau. Und es ist ja ein schrittweise Vortasten. Also ich finde immer, wir sind in der Medizin ein bisschen wie Detektive. Wir erheben die Anamnese, also die Krankengeschichte. Wir erheben die Symptome, schauen einmal als erstes, in welche Richtung könnte es führen. Wir machen dann Untersuchungen, führen die Informationen zusammen und letztendlich kommen wir dann zu einer Behandlungsempfehlung, zu einem Ergebnis, so ähnlich wie ein Detektiv, wie ein Ermittler. Yeah. Es kann dann auch mal passieren, dass man das Ergebnis dann auch wieder revidieren muss, gell? Dass man auch draufkommt, da war ich jetzt vielleicht nicht ganz auf dem korrekten Weg und dass man das in einem zweiten Moment revidieren muss, aber dass man einfach Schritt für Schritt vorgeht und dann gemeinsam mit den Patienten zu einem guten Ergebnis geht.
Gutes Ergebnis ist in dem Fall ja auch die Energie, oder? Die Patientinnen spüren, wenn das richtig eingestellt ist sozusagen.
Genau, oder? Genau. Also das ist ja auch für ganz viele Frauen einfach ein Thema in der Lebensphase, die Reduktion der Leistungsfähigkeit, gell? Und manchmal braucht es kleine Schritte, um das zu verbessern.
Geht's da, also wenn du diese Mineral und die anderen Nährstoffe alle bestimmst und dann auch für die Frauen den richtigen Weg suchst bzw. findest, geht's bei der Einnahme der Kraftstoffe dann um die Wechseljahrbeschwerden, also um die in den Griff zu bekommen, oder reicht die Wirkung, weil die Wirkung der Hormone ja auch, das tut weit darüber hinaus?
Also wenn ich jetzt Hormone zuführe, gell, würde ich schon sagen, dass das einmal weit darüber hinausgeht. Es ist so, dass wenn ich Hormone zuführe, ich als erstes einmal einfach Symptome lindere, die Patientin hat. Gell. Das ist für Patientinnen, die massiv betroffen sind, die ausgeprägte Beschwerden haben, die sie wirklich im täglichen Alltag beeinträchtigen, einmal sicher die erste Möglichkeit. Ja. Gell. Aber ich glaube, das Ziel sollte ja sein, dass man möglichst dem Körper auch das Rüstzeug geben, dass er wieder das ausgleichen kann, dass er wieder eben in diesen anderen Geweben, die auch Hormone bilden, die Hormonproduktion übernehmen kann, wieder gut, reibungslos dort ablaufen kann. Und damit der Körper das kann, müssen wir ihm in einem zweiten Moment einfach die Nährstoffe zuführen, die er braucht. Gell? Also zum Symptome lindern, ja, Zufuhr von Hormonen, aber in einem zweiten Schritt auch schauen, was fehlt meinem Körper denn, dass er
selber
Gutes ausgleichen kann. Weil es gibt ja Frauen, die haben überhaupt keine Beschwerden. Warum ist das so?
Ja,
vielleicht, ich kann es jetzt nicht bestätigen, weil die Frauen kennen ja jetzt natürlich nicht. Aber vielleicht sind diese Frauen gut mit diesen Mikronährstoffen versorgt und können das dadurch recht gut ausgleichen.
Ja.
Und es geht eben, wie gesagt, kann schon nicht immer um Heilung, also wir kriegen alle Symptome weg, sondern es geht auch einfach um eine Verbesserung der Lebensqualität.
Ja. Verlernt der Körper, verlernen die Gewebe eigentlich dann, die Hormone zu produzieren oder ihre Aufgabe zu erfüllen, wenn die zugeführt werden?
Nein. Das verlernt der Körper nicht.
Also man kann das immer ankicken.
Genau, man kann das schon wieder ankicken. Es ist ja so, dass man durch die Zufuhr von Hormonen nicht irgendwie die Wechseljahre verschiebt, nach hinten verschiebt oder so, gell? Sondern dass trotzdem dieser Wechsel passiert. Also das kann der Körper. Da kann sehr viel.
wenn er will.
Genau, wenn er will und wenn man ihn vielleicht manchmal da und dort ein bisschen unterstützt. Gell? Genau. Wichtig ist auch, dass man den Ausgleich schaut, als erstes einmal über die Ernährung zu optimieren, dass man schaut, sich auch anschaut, wie ernährt sich die Patientin, kann man dort vielleicht was optimieren und nur zum Auffüllen von Speichern, beziehungsweise wenn ich wirklich sehe, da ist aus irgendeinem Grund ein vermehrter Verbrauch, dass man da dann einmal also in Form von Nahrungsergänzungsmitteln die Speicher auffüllt.
Und du hast ja vorhin auch deinen psychosomatischen Ansatz quasi erklärt, schauen, was tut mir gut.
Genau,
oder?
Genau, das ist ganz wichtig. Mhm. Gell? Was tut mir gut? Wie kann ich den Körper noch unterstützen mit Lebensstilmodifikation? Also zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder die Knochengesundheit von vorher hernehmen, da empfehle ich in die Frauen auch immer einfach den Kraftsport, weil das wichtig ist, um die Muskulatur zu stärken und auch einfach für den Schutz vor dem Knochenabbau einen wichtigen Effekt hat.
Welches Ziel verfolgst du, also für dich als Medizinerin und auch für die Frauen, die bei dir Antworten suchen?
Ja, möglichst natürlich das Ziel zu heilen, aber wie gesagt, auch mit Beschwerden lindern, mit Lebensqualität verbessern, kann man gute Erfolge erzielen. Und für mich ist das Ziel immer, dass die Patientin zufrieden ist. Mhm. Also es ist ja nicht immer, die Patienten erwarten ja nicht immer das Gleiche wie wir zum Beispiel. Man muss das auch ein bisschen individuell mit der Patientin absprechen. Was ist denn die Erwartung? Und viele Patientinnen sind auch schon glücklich mit einer Linderung der Beschwerden.
Also du tust eigentlich das Bewusstsein auch kicken in dem Sinn, in dem du einfach schaust, wie geht's ihr, was will sie, wo sollen wir gemeinsam hin?
Genau. Das versuche ich gemeinsam mit der Patientin einfach zu eruieren.
Das ist doch ein schöner Weg.
Ja.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch, liebe Sabine. Es hat sehr Spaß gemacht und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Danke, danke dir auch für das Gespräch. Es war für mich eine spannende und tolle Erfahrung.
Schön. Ciao.
Ciao.
Das war Medica, der Podcast für Frauengesundheit. Redaktion Alexandra Keller, Produktion Stubenhocker. Medica wird in Zusammenarbeit mit dem Econova Verlag produziert, dem Herausgeber des Podcast-Magazins Medica, in dem du die Geschichten zu den Podcasts lesen kannst. Und noch viel mehr, weil wir wissen, wer es weiß. Das Magazin gibt's in der Apotheke oder im Abo und den Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Schau vorbei auf econova.at/medica. Folge uns auf Instagram und schreib uns Kommentare. Schön, dass du dabei bist.